Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Autobranche, sie bleibt ein unruhiger Wirtschaftsbereich, geprägt von Betrugsskandalen und vielen Verdachtsmomenten. So hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig jetzt mitgeteilt, dass sie im Dieselskandal gegen den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn Anklage erhoben hat, wegen illegaler Abschalteinrichtungen. Und beim Autobauer Daimler gibt es einen Manipulationsverdacht bei Dieselautos.
Bei Daimler ist es so, dass es äußerst kritisch ist und unglücklich ist, dass jetzt wieder ein neuer Vorwurf gekommen ist. Das ist ein großes Imageproblem für Daimler als Premiumhersteller mit den besten Fahrzeugen der Welt. So wie man sich sieht, darf man nicht unter Verdacht kommen, beim Diesel gemogelt zu haben. Dieser Verdacht ist derzeit da. Also Daimler muss auch von sich aus schauen, dass die Probleme ausgeräumt werden. Nach meiner Einschätzung ist es auch ein zweites, fast schon Todesurteil für den Diesel. Der Diesel kommt aus negativen Schlagzeilen nicht mehr heraus. Es macht keinen Sinn mehr, Geld in den Diesel zu stecken.
Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen zu den neuen Abgasbetrugsvorwürfen gegen den Autokonzern Daimler. Und Herr Dudenhöfer hat da gleich die große Keule geschwungen auf der Automesse in Shanghai, auf der Hybrid- und Elektroautos eine große Rolle spielen werden, und hat gleich die Sinnhaftigkeit des Diesels ganz in Frage gestellt. Dabei wissen wir derzeit ja noch nicht mal, ob Daimler wirklich betrogen hat, denn bisher ist die Geschichte nur ein Verdacht. Während Ferdinand Dudenhöfer sich in Shanghai zu Wort meldete, hat Daimler-Chef Dieter Zetsche bisher zu den Vorwürfen geschwiegen. Mehr dazu gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Vermögen der Privathaushalte und gehen auf die Geschäfte des Batterieherstellers Akasol ein. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Zunächst aber schauen wir kurz auf die Automesse in Shanghai, die morgen beginnt, aber die schon erste Schlagzeilen macht. So betonte Volkswagen-Chef Herbert Diess in Shanghai, dass er den VW-Konzern noch stärker als bisher schon auf China ausrichten wolle. Und bei Daimler wird der Messestart von neuen Betrugsvorwürfen überschattet. Insgesamt aber zeigt sich die Autobranche selbstbewusst im Vorfeld der Messe, obwohl es nicht in allen Bereichen rund läuft. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
Was die reinen Zahlen angeht, sieht es mau aus für die Automobilbranche in China. Schon seit rund einem Dreivierteljahr geht die Zahl der verkauften Neuwagen zurück. Allein im März ein Minus von fast 7% im Vergleich zum Vorjahr. Statt Wachstum also schrumpfende Nachfrage. Doch die Autobranche tröstet sich mit dem riesigen Plus bei den Elektroautos. Hier verzeichnet die Statistik in China ein spektakuläres Plus von 85% im Vergleich zum Vorjahr. Bisher entfällt ein Großteil der verkauften E-Autos in China auf heimische Hersteller, denn sie setzen schon deutlich länger als deutsche und US-Hersteller auf E-Mobilität. Doch gerade BMW, Daimler und Volkswagen wollen nun kräftig aufholen in China. Die drei deutschen Autokonzerne investieren viele Milliarden, um Marktanteile im Bereich Elektromobilität zurückzuerobern. VW stellte gestern in Shanghai einen neuen Stadtgeländewagen namens ID Rooms vor, natürlich mit Elektroantrieb und voll ausgerichtet auf den chinesischen Markt. Volkswagen-Chef Herbert Diess kündigte in Shanghai an, der Konzern werde noch mehr Forschung als bisher in China ansiedeln. Für Daimler beginnt die Shanghaier Messewoche nach den neuen Abgasbetrugsvorwürfen schlecht. Konzernchef Dieter Zetsche hat zunächst alle Radio- und Fernsehinterviewanfragen abgelehnt.
Steffen Wurzel mit einem Überblick über die Automesse in Shanghai, wo Daimler-Chef Dieter Zetsche also bisher schweigt zu den neuen Manipulationsvorwürfen bei Dieselautos von Daimler. Hier geht es übrigens um das Modell eines Sportgeländewagens. Ob die Anleger an der Börse auch schweigen, sinnbildlich betrachtet, oder ob sie eine deutliche Sprache sprechen, indem sie Daimler-Aktien verkaufen, das wollen und das werden wir jetzt von Konrad Busen erfahren, den ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Herr Busen, wie sieht es aus? Wie reagieren die Anleger?
Ein bisschen negativ, so würde ich das beschreiben. Der Aktienkurs von Daimler knapp 1% im Minus, während die beiden anderen großen Autobauer im DAX, BMW und auch VW, leicht höher dastehen als am Freitag. Also auch bei VW keine nennenswerte Reaktion auf diese Nachricht, die ja vor sehr kurzer Zeit hereinkam, dass die Staatsanwaltschaft in Braunschweig offiziell Anklage erhebt gegen den Ex-Chef Winterkorn. Über die Autobranche und über das, was es da Neues gibt, vor allen Dingen natürlich auch bei Daimler und Stichwort Auto Shanghai, möchte ich jetzt reden mit dem Mann, der neben mir sitzt. Es ist jemand, der sich von Berufswegen mit Aktien beschäftigt. Chris Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege bei der Commerzbank. Herr Schickentanz, wir haben eben von der Automesse in Shanghai gehört. Ist das ein Anlass für Anleger, sich Aktien der Autobauer genauer anzuschauen, jetzt wo die Autobauer selbst sich ja sozusagen ins Schaufenster stellen?
Also es ist natürlich immer schön, die Modelle in Shanghai sich anzugucken und darüber in Schwärmen zu geraten, wo denn die Zukunft der Automobilindustrie liegen könnte. E-Mobilität, Hybridtechnik, das haben wir ja im Beitrag schon gehört. Fakt ist, die fundamentale Ausgangssituation für die Autoaktien und auch die kurzfristige Kursentwicklung an den Börsen wird sicherlich durch andere Schlagzeilen bestimmt als durch diese Hochglanzbroschüren, die da mehr oder minder in Shanghai produziert werden. Von daher glaube ich, es kann ein Anlass sein, aber man sollte deswegen nicht in Schwärmen geraten. Die Tristesse in der Autobranche, die dürfte uns noch ein ganzes Stück erhalten bleiben.
Sie sagen Tristesse. Gilt das auch für Ihre Einschätzung für das, was man von den Autoaktien in diesem Jahr erwarten darf? Es gab ja so zum Anfang des Jahres den einen oder anderen Analysten, die gesagt haben, naja, es ist so schlecht gelaufen für die Autobauer. Langsam ist da wieder Zeit reinzugehen.
Wir haben ja auch seit Jahresbeginn eine gewisse Kurserholung bei den Autoaktien gesehen, die sich im Sog der gesamten Markterholung ja dann auch mit nach oben bewegt haben. Ich glaube dafür, dass sie tatsächlich eine relative Stärke zeigen können, also tatsächlich deutlich besser abschneiden als der DAX. Dafür ist es noch zu früh, weil viele Nachwirkungen von Dieselgate und Co. werden uns tatsächlich erst in den kommenden Monaten und Quartalen ereignen. Von daher glaube ich, die Autoindustrie befindet sich momentan in einer schwierigen Gemengelage. Bis sich der Nachrichtenfluss tatsächlich wieder deutlich positiver gestaltet, wird es noch etwas dauern.
Die Autobauer müssen auch viel Geld ausgeben für Elektro, aber auch zum Beispiel für die weltweite Expansion bzw. ihre Marktanteile weltweit zu halten. Der Chef von VW hat in Shanghai gesagt, er will den Autobauer noch stärker auf China ausrichten. Ist das gewagt oder eine gute Idee?
Der chinesische Automarkt ist sicherlich ein sehr, sehr interessanter Markt. VW hat ja zudem ganz klar den Fokus jetzt weg von der Dieseltechnologie hin zu E-Mobilität. Und E-Mobilität wird in China besonders gefördert, denn das große Land der Mitte möchte natürlich tatsächlich seine Umweltprobleme in den Griff bekommen und dementsprechend hier tatsächlich eben auch viel Geld in die Hand nehmen, um E-Mobilität zu fördern. Von daher passt das durchaus, aber man darf, glaube ich, auch nicht überschätzen. In einer chinesischen Automesse sollte man natürlich auch das Heimatland besonders intensiv in den Vordergrund stellen. Von daher wird es sicherlich nicht dazu führen, dass VW jetzt die gesamte Expansion auf China ausrichtet, sondern China ist ein wichtiger Baustein unter mehreren anderen.
Stichwort Daimler. Es gibt neue Vorwürfe der Dieselmanipulation. Die Aktie reagiert eigentlich nicht besonders stark. 1% minus. Warum sind die Anleger so cool?
Ich glaube, man hat sich einfach an die schlechten Nachrichten aus dem Autosektor mittlerweile gewöhnt. Das ist ähnlich wie beim Brexit. Man kann das Thema mittlerweile nicht mehr hören. Von daher ist, glaube ich, tatsächlich so ein gewisser Gewohnheitseffekt da. Auf negative Nachrichten wird ganz einfach nicht mehr mit negativen Kursreaktionen reagiert.
Einschätzungen von Chris Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege bei der Commerzbank. Ganz herzlichen Dank.
Ja, soweit eine Stellungnahme zu den Sorgen und Nöten der Autobranche und des Autobauers Daimler. Die Aktie, wie gehört, derzeit im Minus. Deckt sich, Herr Busen, das negative Vorzeichen dort mit der allgemeinen Stimmung auf dem Aktienmarkt oder sieht es da anders aus?
Es sieht ein bisschen besser aus. Der DAX steht leicht im Plus, 0,1% höher als am Freitag bei aktuell 12.015 Punkten. Es ist allerdings ein ziemlich zuckeliger DAX heute. Es ging im Minus los, jetzt steht er im Plus. Und wenn man sich die Kurve hier ansieht auf der Wand des Börsensaales in Frankfurt, ein ganz schönes Zickzack.
Und was ist der Grund für diese Entwicklung?
Ja, der DAX ist ja am vergangenen Freitag zeitweise auf den höchsten Stand bisher in diesem Jahr geklettert, steht auch im Moment nur knapp darunter. Und zu Beginn dieser wegen Ostern verkürzten Handelswoche gibt es einfach Orientierungsbedarf bei den Geldanlageentscheidern. Die Woche wird es noch ein Update geben aus China zum Bruttoinlandsprodukt, also zum Wirtschaftswachstum dort. Außerdem am grünen Donnerstag die Vorabschätzungen der Einkaufsmanager-Indikatoren für Deutschland, Frankreich und die Eurozone. Vor all diesen Konjunkturdaten fragen sich viele Anleger an den Märkten, darf man hoffen oder sollte man besser zurückhaltend sein?
Und gibt es eindeutigere Bewegungen beim Handel mit Staatsanleihen oder auf dem Devisenmarkt?
Die interessantere Bewegung gibt es bei den Staatsanleihen. Da ist die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe heute wieder in den positiven Bereich gestiegen. Zwar nur ganz leicht von minus 0,03% am Freitag auf plus 0,01%, aber immerhin dieser unnatürliche und von Anlegern und Banken gehasste Zustand negativer Anleiherenditen ist bei den 10-jährigen deutschen Papieren wieder vorbei. Die Umlaufrendite insgesamt, also die durchschnittliche Rendite von allen deutschen Staatsanleihen, also von allen Laufzeiten, die ist noch leicht negativ bei minus 0,01%. Der Eurokurs heute wenig verändert bei etwas über einem Dollar 13.
Und was tut sich beim Goldpreis?
9,18 Dollar billiger als am Freitagmittag ist im Moment eine Unze Feingold. Sie wird bei 1.286,97 Dollar gehandelt.
Schauen wir noch kurz auf Einzelbewegungen. Der Batteriehersteller Akasol hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Wir werden gleich noch ausführlich darüber berichten. Aber vorweg schon mal, Herr Busen, wie fällt die Reaktion der Anleger auf die Geschäftszahlen aus?
Sehr positiv, der Aktienkurs von Akasol heute knapp 4% im Plus gegenüber Freitag bei im Moment 41,30 Euro.
Und auf der Anzeigetafel deutlich im roten Bereich ist der Aktienkurs vom Kunststoffhersteller Covestro. Warum?
Ja, da war am Freitag der Aktienkurs bei einem Rekordhoch und am Freitag war auch Hauptversammlung. Und jetzt, am Tag nach der Hauptversammlung, wird die Dividende vom Aktienkurs abgezogen, also die Gewinnausschüttung. Wenn man das herausrechnet, dann wäre die Covestro-Aktie sogar im Plus heute.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und auf ein börsennotiertes Unternehmen wollen wir jetzt eben noch mal etwas genauer schauen. Wir hatten es ja gerade schon erwähnt, Akasol. Der Batteriehersteller war im Juni des vergangenen Jahres an die Börse gegangen und stellt Batteriesysteme unter anderem für Busse oder Schienenfahrzeuge her. Brigitte Scholtes war auf der Jahresbilanz des Batterieherstellers dabei.
An der Bilanz kann man ablesen, wie begehrt die Produkte des Darmstädter Batteriesystemherstellers Akasol sind. Der Umsatz ist um 50% gestiegen auf 22 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll er sich verdreifachen. Noch verdienen die Darmstädter damit zwar kein Geld, unter dem Strich steht noch ein Verlust von 700.000 Euro. Doch vor Aufträgen kann sich das noch recht kleine Unternehmen kaum retten. Denn in den Büchern hat Akasol Aufträge von fast 1,5 Milliarden Euro stehen. Von Projektentwicklungen ist man im vergangenen Jahr zur Serienproduktion übergegangen. Und die großen Nutzfahrzeughersteller zählen zu den festen Kunden, sagt Unternehmenschef und Firmenmitgründer Sven Schulz.
Das ist natürlich zum einen von Mercedes-Benz der elektrische Stadtbus E-Citaro, den wir mit unseren Batteriesystemen ausstatten. Zum anderen haben wir einen schwedischen Nutzfahrzeughersteller, den wir mit unseren Batteriesystemen aktuell sowohl in den Bus- als auch in den Lkw-Anwendungen beliefern. Diese Zusammenarbeit ist ja jetzt zuletzt noch ausgebaut worden und hat somit natürlich auch zur Folge, dass wir hier stark wachsen werden.
Akasol produziert Batteriesysteme, nicht Batteriezellen. Die werden nur als Rohstoff benötigt, beschreibt Schulz.
Diese Batteriezellen müssen dann in entsprechende Module verpackt werden. Diese Module sind wassergekühlt. Sie sind auch mit einer Elektronik versehen, damit eben jede Batteriezelle kontinuierlich überwacht wird, was den Betrieb betrifft. Und diese Module wiederum werden in ein System gepackt, das auch wiederum ein Batteriemanagementsystem enthält und mit den Steuergeräten des elektrischen Antriebs kommuniziert, kontinuierlich in Echtzeit. Das alles ist Wertschöpfung von Akasol, sowohl was die Mechanik betrifft, was das thermische Management betrifft, die Elektronik und nicht zu vergessen die Software. Man kann diese Systeme fast schon vergleichen mit einem Hochleistungsrechner mit angegliederter Großbatterie, die natürlich notwendig ist, um elektrisch zu fahren.
In der ersten Generation der Batteriesysteme sei die Reichweite zwar für Stadtbusse noch ausreichend, aber auch Schulz weiß um die Bedeutung dieses Themas. Man arbeite an der zweiten Generation.
Mit dieser zweiten Generation können wir noch einen höheren Streckenanteil abdecken. Auch die dritte Generation ist bereits in der Vorbereitung. Wir sehen also, hier kommt eine sehr, sehr hohe Dynamik an Batterietechnologien zustande und damit werden immer mehr Reichweiten abgedeckt werden. Nichtsdestotrotz glauben wir nicht nur an eine Vollelektrifizierung der Nutzfahrzeuge, insbesondere für Langstrecken glauben wir, dass es auch dort Lösungen mit Brennstoffzelle oder Dieselhybrid geben wird. Das Schöne ist allerdings, auch dort wird grundsätzlich eine Batterie enthalten sein und einige davon natürlich von Akasol.
Akasol, das auch Batteriesysteme für Bahnen und Schiffe, vielleicht sogar bald Baufahrzeuge herstellt, will seine Produktionskapazität erweitern. Im kommenden Jahr soll auch in den USA ein Werk eröffnet werden. Die Manager von Akasol versuchen aber bei all dieser Dynamik ihre Möglichkeiten nicht zu überschätzen und nur die Aufträge tatsächlich anzunehmen, die sie auch schaffen können. So läuft derzeit ein Pilotprojekt zur Lieferung von Schnellladestationen, auch für Pkw, mit einer neuen Technologie. Diesen Auftrag hat das Unternehmen von einem großen deutschen Autohersteller erhalten.
Das Geschäft mit Hochleistungsbatterien, Brigitte Scholtes, informierte über die Jahresbilanz von Akasol. Im Fernverkehr glänzt die Deutsche Bahn nicht unbedingt mit Pünktlichkeit. Im Regionalverkehr dagegen sieht es besser aus. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sina Fröndrich.
Im bundesweiten Schnitt waren im vergangenen Jahr 94,1% der Regionalzüge pünktlich. Allerdings hat die Pünktlichkeit damit etwas nachgelassen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders pünktlich sind die Bahnen in Hamburg und Berlin. Hier zählen auch die S-Bahnen mit, die die Statistik etwas entlasten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen Regionalzugreisende seltener warten. Anders sieht es in Bremen und Schleswig-Holstein aus. Bei der Bahn gilt ein Zug mit weniger als 6 Minuten Verspätung als pünktlich. Die EU-Kommission kann ihre Gespräche zur Beilegung des Handelsstreits mit den USA beginnen. Die EU-Staaten haben offiziell das Mandat dafür beschlossen. Handelskommissarin Cecilia Malmström begrüßte das ausdrücklich und sagte, sie wolle den Zollstreit bis Ende Oktober beilegen.
And I welcome this decision wholeheartedly. We are now ready to move ahead into the next phase of EU-US relations.
Damit könne das Verhältnis zwischen der EU und den USA in eine neue Phase treten. Es soll darum gehen, ob die Zölle auf Industriegüter abgeschafft werden. Zugleich will die Kommission Sonderzölle auf europäische Autos verhindern. Die EU-Urheberrechtsreform hat die letzte Hürde genommen. Die Mitgliedstaaten stimmten dem Vorhaben zu. Auch Deutschland votierte mit Ja. Die deutsche EU-Botschafterin Cech Konduras sagte, bei der Umsetzung in deutsches Recht werde die Bundesregierung auf umstrittene Upload-Filter verzichten.
Die Vorschrift fordert ausdrücklich die Ausgewogenheit zwischen den Grundrechten sowie die Möglichkeit zu wahren, geschützte Inhalte im Rahmen gesetzlicher Erlaubnisse auf Upload-Plattformen zu nutzen. Die Bundesregierung geht deshalb davon aus, dass dieser Dialog vom Geist getragen ist, eine angemessene Vergütung der Kreativen zu gewährleisten, Upload-Filter nach Möglichkeit zu verhindern, die Meinungsfreiheit sicherzustellen und die Nutzerrechte zu wahren.
Die Botschafterin machte auch klar, die fraglichen Regeln sollten nur auf marktmächtigen Plattformen wie YouTube oder Facebook Anwendung finden. Beschäftigte von Amazon in Deutschland streiken in dieser Woche. Bereits in der Nacht legten sie an den Standorten Bad Hersfeld, Koblenz, Rheinberg und Werne die Arbeit nieder. Teilweise soll der Streik bis Donnerstag andauern. Auch andere Standorte könnten in der Osterzeit betroffen sein, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Sie fordert eine Bezahlung der Beschäftigten nach den Tarifen des Einzelhandels. Derweil hat die Drogeriemarktkette Rossmann angekündigt, ihre Zusammenarbeit mit dem Online-Händler nach knapp 2 Jahren zu beenden. Die schnelle Zustellung sei von der Kundschaft nicht nachgefragt worden.
Sina Fröndrich mit den Wirtschaftsnachrichten. Die Aktionäre deutscher Unternehmen dürfen sich in diesem Jahr über eine Rekordausschüttung freuen. Das ergab, wir erinnern uns, eine Studie, die in der vergangenen Woche vorgelegt wurde. Bei vielen Aktienbesitzern also nimmt das Vermögen zu. Aber Aktien kaufen oder Aktien besitzen, das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder. Wie aber sieht es insgesamt aus bei jedermann oder jeder Frau und dem Vermögen? Das hat die Deutsche Bundesbank sich genauer angeschaut und heute das Ergebnis ihrer Untersuchung veröffentlicht. Mehr dazu aus Frankfurt von Michael.
Das augenscheinlichste Ergebnis der Studie lautet, die Deutschen sind wohlhabender geworden.
Wir hatten jetzt gesehen, dass erneut die Vermögen für wirklich viele Haushalte angestiegen sind. Und insbesondere kann man jetzt in den Daten ganz schön sehen, dass das Immobilienvermögen angestiegen ist. Aber auch von Mieterhaushalte oder auch vermögensärmere Haushalte haben ihr Vermögen erhöht.
Sagt Tobias Schmidt aus dem Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank. Befragt haben Schmidt und seine Kolleginnen rund 5000 Haushalte in Deutschland. Es ist die dritte Studie dieser Art. Gegenüber den Ergebnissen der letzten Befragung vor 3 Jahren sind die Vermögen durchschnittlich um rund 9% gestiegen, was auf die zurückliegende positive Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Dank Immobilienboom, niedriger Arbeitslosigkeit und steigender Löhne stieg das Netto-Durchschnittsvermögen auf rund 233.000 Euro. Allerdings stellt die Bundesbank auch fest, dass die Vermögen nach wie vor ungleich verteilt sind. So verfügen die obersten 10% über mehr als die Hälfte aller Vermögen. Die untere Hälfte aller Haushalte muss sich mit einem Gesamtvermögensanteil von mageren 3% begnügen. Problematisch ist das vor allem im Hinblick auf die Altersvorsorge, meint Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW.
Das ist im Hinblick auf private Altersvorsorge natürlich als ausgesprochen problematisch anzusehen, weil uns ja die Bundesregierung seit den Riester-Reformen und den Rürup-Kommissionen regelrecht dazu drängt, private Altersvorsorge zu betreiben. Und wenn man sich dann die nackten Zahlen ansieht und eben erkennen muss, dass leider eben die Großteil der Bevölkerung faktisch gar nicht macht oder eben auch nicht machen kann, dann sehe ich das eigentlich als viel problematischer an, als dass wir auch Menschen in Deutschland haben, die halt ja ein gewisses ordentliches Vermögen angespart haben.
Die Ungleichheit zeigt sich auch beim sogenannten Median. Das ist der Vermögensbetrag, der die Haushalte in eine reichere und eine ärmere Hälfte teilt, und der liegt bei knapp 71.000 Euro. Damit ist der Median zwar gestiegen, liegt aber weit unter dem Durchschnittsvermögen. Drastisch hierbei auch der Unterschied zwischen Ost und West. Während in Ostdeutschland der Median des Nettovermögens bei rund 23.000 Euro liegt, beträgt er im Westen gut 92.000 Euro. Das ist fast viermal so hoch. Die Bundesbank vermutet, dass das damit zusammenhängt, dass im Osten vergleichsweise weniger Haushalte über Immobilieneigentum verfügen. Das zeigt sich deutlich auch am Vermögensunterschied zwischen Immobilieneigentümerhaushalten und Miethaushalten. Bei Eigentümerhaushalten lag das Vermögen im Mittel bei 277.000 Euro, bei Mieterhaushalten lediglich bei 10.400 Euro. Das erklärt auch, warum in Deutschland Vermögen ungleicher verteilt sind als in vielen anderen Ländern, wie etwa Italien oder Spanien. Denn während hierzulande nur 44% der Haushalte über Immobilieneigentum verfügen, sind es in Ländern wie Italien oder Spanien 70-80%.
Die Bundesbank zum Vermögen der privaten Haushalte, Mischa Erhardt, berichtete. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir nun noch zur Wirtschaftspresseschau. Und Thema der Kommentare ist unter anderem auch hier der Vorwurf, Daimler habe bei einem weiteren Dieselmodell eine Software zur Manipulation der Abgaswerte eingesetzt.
Die Stuttgarter Nachrichten weisen darauf hin, dass der Konzern jedes unrechtmäßige Vorgehen bestreite. Aussage steht wieder einmal gegen Aussage. Klar ist aber, dass die Autobauer mit jedem neuen Vorwurf, sie hätten systematisch getrickst, weiteres Vertrauen verlieren. Doch ohne den Rückhalt von Verbrauchern und der Politik, die zunehmend die Geduld mit den Konzernen verliert, ist der umfassende Wandel der Autobauer hin zu Anbietern moderner Mobilität nicht zu schaffen. So ganz scheint die Branche den Ernst ihrer Lage immer noch nicht erfasst zu haben. Der Tagesspiegel aus Berlin betont, Daimler ist damit noch nicht Volkswagen. Dort wurde systematisch und mutmaßlich mit Wissen der Führung an der Abgasreinigung von Millionen Dieselwagen geschraubt. Doch Daimler und Volkswagen trennt auch nicht viel. Beide werden die Schatten der Vergangenheit nicht los, solange sie nicht jeden Zweifel an ihrer Integrität ausräumen können. Alles Reden über Elektroautos, Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft wird zur Farce, wenn die Redner nicht glaubwürdig sind. Die Süddeutsche Zeitung ist verärgert über das Auftreten des deutschen und des französischen Finanzministers bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds. Olaf Scholz und Bruno Le Maire haben sich nach einem guten Jahr nicht nur auseinandergelebt, sie benehmen sich wie ein enttäuschtes Paar. Ihre Fehde trugen sie sogar auf die Weltbühne beim Währungsfonds, wo sie stritten, ob Deutschland ein Konjunkturpaket für die Eurozone auflegen soll. Es ist normal, dass um die richtige Idee für mehr Wachstum gerungen wird. Aber macht nicht der Ton die Musik? Der ist zwischen den Ministern mehr als schrill geworden. Das ist schädlich und muss aufhören. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, statt über die weltweite Konjunktur und Handelskonflikte rede Scholz lieber über die Mindestbesteuerung von internationalen Großkonzernen. Das ist sein Ding. In den Ohren seiner Parteifreunde klingt so etwas immer gut. Auch sonst spricht einiges für seinen Ansatz. So lässt sich der Konflikt der Europäer überwinden, wie digitale Konzerne besteuert werden sollten. Vieles deutet darauf hin, dass es so etwas bald geben wird. Ob die Rechnung für den deutschen Fiskus aufgehen wird, steht auf einem anderen Blatt.
Und mit diesem Zweifel endete die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Asphalt, der Stickoxide bindet, ein Projekt in Stuttgart. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.